Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst gemacht. Heute tauchen wir ein in die Welt des modernen deutschen Weins, einer Branche, die sich in den letzten Jahren rasant gewandelt hat. Deutsche Weine erleben gerade eine wahre Renaissance. Statt auf Menge setzen immer mehr Winzerinnen auf naturnahen Anbau und handwerkliche Qualität. Doch was steckt hinter dem Wandel? Welche Herausforderungen und Chancen bringt es mit sich? Darüber spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast, Juliane Eller. Sie hat mit 23 das Weingut ihrer Eltern übernommen und mit einer klaren Version für hochwertigen naturnahen Wein einen neuen Weg eingeschlagen. Liebe Juliane, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallihallo, ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein und mit dir über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen zu dürfen.
Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie einsteigen, lass uns gerne doch bei deiner persönlichen Geschichte beginnen. Du hast das Weingut in sehr jungen Jahren übernommen und komplett umgestellt. Was hat dich dazu bewogen?
Mit 23 das Weingut übernommen, du sagst es, und in meinem Kopf rattern gerade schon die Zahlen. Das ist jetzt 12 Jahre her und ich bin damals wirklich mit einer ganz klaren Vision gestartet, naturnahen, nachhaltigen, handwerklich erzeugten Wein zu erzeugen. Und das ist das ganz große Thema, Handwerk mit der Natur arbeiten, ist oftmals vielleicht der anstrengendere Weg, aber ich bin davon überzeugt, dass es der richtige ist und diese Vision treibt mich bis heute noch jeden Tag an.
Ja, ich wollte es gerade sagen, der Wandel zu mehr Handarbeit und ich meine, irgendwo gelesen zu haben, selektiver Lese, ist natürlich eine Menge Arbeit. Was haben denn deine Eltern zu der Umstellung gesagt?
Das ist eine sehr gute Frage. Als ich damals wirklich 2 Tage nach Zeugnisübergabe, ich habe noch in Geisenheim Weinbau und Önologie studiert, das werde ich nämlich auch oft gefragt. Ach Wahnsinn, das kann man studieren. Tatsächlich kann man das. Und am Ende ist das natürlich der theoretische Teil und du musst die Praxis lernen, du musst machen, ne? Handwerk mit den Händen einfach loslegen, so die Hands-on-Mentalität. Und meine Eltern haben damals gesagt, als wir das weiße Blatt Papier hingelegt haben und gesagt haben, wir starten von null, das war, glaube ich, auch rückblickend für uns alle der ganz große Pluspunkt, weil ich nicht das Bestehende verändern wollte, sondern wirklich was ganz Neues in Anführungszeichen angefangen habe. Und da wirklich den radikalen Umbruch. Und heute können wir schmunzeln. Wir haben ja die komplette Existenz, ihr Lebenswerk in die Hände gelegt. Und ich habe ja nur Geld gekostet. Und mir so eine stabile, gesunde Basis zu übergeben und mitzuziehen, ohne zu wissen, was auf einen zukommt, da habe ich auch schon wahnsinniges Glück gehabt. Und wir haben ja ganz vielen Stellschrauben gedreht. Und deshalb, wir lachen immer so, weil selektive Handlese, mein Papa ist die Generation Vollernter, Technologie, Olé. Und als dann damals die Kollegen mit dem Vollernter vorbeigefahren sind, schön gegrüßt haben und der eine halbe Stunde dafür braucht, was wir mit 15, 20 Mann im Weinberg als Tagesaufgabe sehen, hat er gedacht, um Himmels Willen, was habe ich nur getan? Und heute sagt er, zum Glück haben wir es getan, weil es schmeckbar ist und der Erfolg uns recht gibt. Und das ist für mich auch das Schönste, diese innere Ausgeglichenheit, dass meine Eltern verstehen, warum ich diesen steinigen Weg gegangen bin. Und die sind im Betrieb ganz, ganz wichtige Stützen. Das ist ganz, ganz großes Glück, dass sie so mitziehen.
Ja, das klingt spannend und auch ziemlich mutig. Der deutsche Weinbau generell hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Wo siehst du da die größten Chancen?
Ich glaube, man muss sich eingangs immer die Frage stellen, was möchte ich? Eher industriell erzeugten Wein oder eher nischig handwerklich erzeugten Wein? Das ist, glaube ich, die größte Stärke bei uns mittelständigen Familienunternehmen, dass wir die komplette Wertschöpfungskette bei uns vor Ort haben. Wir können von A bis Z alles steuern, haben jeden Hebel in der Hand und können so unsere Weinbaubetriebe wirklich sicher und auch nachhaltig und ich würde es nennen widerstandsfähiger in die Zukunft lenken. Und das ist eine riesen, riesen Chance.
Es gibt viele Weinliebhaber, auch viele Weinliebhaber des deutschen Weins, die jetzt in den letzten Jahrzehnten ja eine etwas andere Landschaft gewohnt waren. Wie reagieren die auf den Wandel? Gibt es Widerstände oder sind die Kundinnen und Kunden offen für die neue Weinphilosophie?
Sie sind definitiv offen und das sage ich auch mal, der Wandel der Deutschland, was das Thema Weinproduktion hingelegt hat die letzten Jahrzehnte, das ist ein ganz, ganz großes Plus. Wir sind international renommiert, gerade auch der Riesling, ne, die Königin der Weißweinrebsorten ist auf internationalem Parkett bekannt und kann da mitspielen. Und damals, und das darf man nie vergessen, die Top Kollegen, die renommiertesten Betriebe hier bei uns aus Deutschland, die haben schon dafür gekämpft, dass der Wein endlich wieder dieses Ansehen hat, weg von der Quantität hin zur Qualität, Geschichten erzählen, Boden schmeckbar machen, das Ganze transportieren. Es ist wunderschön, dass die Kunden, das Klientel mit diesem Wandel mitgewachsen ist und das Ganze hinterfragen. Das ist ein gewisser Lebensstil und gerade auch junge Winzerinnen und Winzer, die sagen, Mensch, da gehört Mut dazu. Ne, das muss man wirklich 500% wollen. Du arbeitest mit der Natur. Die Natur ist der Boss. Du kannst nichts planen. Du kannst nichts hochskalieren. Und da eher eine Achtung haben vor dem Handwerk und das unterstützen und mitgehen und wahnsinnig interessiert sind. Jedes Jahr ist anders. War das ein warmer Sommer? War das ein kühler Sommer? Wie schmeckt das Jahr beispielsweise 2024? Und das ist sehr, sehr schön, dass man da einfach unterstützt wird und dass da eine Wertschätzung für das, was wir jeden Tag leisten, da ist.
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Weinbau konkret? Also wie setzt du das auf deinem Weingut um? Und kennst du vielleicht auch Beispiele von anderen Winzerinnen, wie sie das handhaben?
Genau, Nachhaltigkeit ist ja immer ein ganz großer und auch breit gedehnter Begriff. Und das sind ja aber wahnsinnig viele Aspekte. Ich versuche es kurz zu halten, denn Nachhaltigkeit grundsätzlich besteht für uns aus einem Kreislaufsystem. Ne? Das entsteht aus der Ökonomie, der Ökologie und dem Sozialen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur das Arbeiten draußen im Weinberg. Und ich spreche da, glaube ich, auch für eine große Gruppe von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil oftmals heißt es, ah ja, du bewirtschaftest biologisch. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich die Bewirtschaftung draußen. Als Beispiel, wir setzen keine Herbizide ein, keine künstlichen Dünger. Wir haben kurze Wege. Unsere Weinberge sind nicht Kilometer voneinander entfernt, dass wir kurze Strecken haben. Das geht aber weiter bis ins Weingut. Wir haben Photovoltaik an den auf unserer Dächern. Wir versenden keine Einzelflaschen. Wir haben die Weinflaschen in Leichtglas gefüllt. Dann geht es weiter über das Soziale. Wir haben faire Löhne für unsere Mitarbeiter. Auch da soziales Engagement. Wir leisten sogar einmal jährlich immer Dinge für den guten Zweck. Wir aktuell machen ein Projekt mit Saranuru, wo die Spenden des Weines generiert werden und die Frauen in Äthiopien unterstützt werden als Beispiel. Und das ist ein riesen Kreislauf, ohne jetzt ganz viele Beispiele konkret einzustufen. Und auch da sind auch selbst von uns gesprochen. Ich bin kein Fan davon, immer von der einen oder anderen Richtung zu sprechen, denn es ist einfach ein Prozess. Und in der Landwirtschaft, im Weinbau ist ja auch sowieso alles wahnsinnig langfristig angelegt. Das, was wir heute machen, die Stellschrauben, das machen wir eigentlich für die Generation nach uns. Wir pflanzen Bienenhotels, wir haben verschiedene Streuobstwiesen angepflanzt. Ne? Das ist ein Prozess und selbst auch bei uns, die da wirklich schon seit 5, 6 Jahren sehr, sehr akribisch drauf hinarbeiten, ist immer noch Luft nach oben. Und deshalb ist für uns, für mein Team, für mich immer das Ding, Schutz der natürlichen Ressourcen, Erhaltung von der Kulturlandschaft und. Das sind die Dinge, wo jeder jedes Jahr für sich drauf achten kann, immer ein Stück besser zu werden.
Das klingt ziemlich breit aufgestellt, muss ich sagen. Um vielleicht nochmal eine Sache rauszupicken, viele Winzer probieren neue Methoden aus, du hast es gerade gesagt. Wie stehst du zu pilzresistenten Rebsorten?
Ja, auch das ganz wichtiges und spannendes Thema. Und da gibt's auch bei uns in der Branche wirklich Vorreiter, die sich auch da schon seit mehreren Jahren drauf spezialisiert haben und ganz viel auch testen. Wir persönlich machen das tatsächlich noch gar nicht, weil auch da, du pflanzt die Rebsorte und dann brauchen wir 3 Jahre, bis wir überhaupt erstmal den ersten Ertrag haben. Da sind wir wieder bei der Langfristigkeit und dann, wie es die Versuche aktuell zeigen, sind das definitiv auch Zukunftsformen, die man gehen kann, die einfach aufgrund des Wetters, wir haben, ne, Klimawandel bedeutet für uns auch immer die Extreme des Wetters. Als Beispiel, mein Papa, die haben Anfang November die Trauben geerntet. Meine Generation, exakt 30 Jahre später, wir sind Anfang September. Also da sieht man einfach, wie sich der Zyklus nach vorne verschoben hat. Und wenn wir das jetzt auf den Rebstock projizieren, der Austrieb ist deutlich früher. Das heißt, jetzt, wenn die Temperaturen nach oben gehen, freuen sich immer alle. Das ist auch gut so. Wir hingegen wünschen uns aber, dass wir vielleicht noch ein paar kühle Nächte haben, dass das Wachstum nicht so extrem nun beginnt. Denn wir kennen sie auch alle, sprichwörtlich die Maifröste. Wenn jetzt der Austrieb auch immer weiter nach vorne greift, dann haben wir nochmal die Fröste jetzt nochmal als Beispiel. Und je mehr Austrieb da ist, desto mehr Schaden haben wir auch. Und wenn wir das überstanden haben, dann kommen natürlich, wenn es viel regnet, keine Abtrocknung, da kommen dann auch die Piwis ins Spiel, die wirklich auch resistent, wie das Wort schon sagt, gegen die Pilzkrankheiten sind. Oidium, echter falscher Mehltau sind immer Krankheiten, die uns schon auch beschäftigen. Auch da wieder Einsparung des Pflanzenschutzmittels und. Ein sehr, sehr spannender Weg, um auch da widerstandsfähiger den Weinbau in die Zukunft zu führen.
Du hast jetzt den Klimawandel angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Du hast gerade die Auswirkungen erzählt. Ich habe mal in einer Reportage gesehen, dass in den Weinbergen dann Fackeln aufgestellt wurden, um gegen den Frost zu gehen, damit die Trauben nicht angegriffen werden oder die Knospen. Gibt es neben all den negativen Aspekten vielleicht auch positive Effekte? Also gibt es vielleicht Sorten, die vorher vielleicht in südlichen Gefilden nur gepflanzt werden konnten, die jetzt durch den Klimawandel auch bei uns eine Chance haben?
Definitiv. Um deine Eingangsfrage noch zu beantworten, die Reportage, was du gesehen hast mit den Fackeln, das ist in der Tat so, dass man da wirklich versucht, die Bodentemperatur ein bisschen nach oben zu schieben. Man kann auch mit Hubschraubern fliegen, um da die Temperatur zu verwirbeln. Aber auch das, deshalb greife ich das nochmal ganz explizit auf. Du kannst dir vielleicht vorstellen, Fackeln, das geht wirklich nur für die besten, kleinsten Parzellen. Du musst nachts raus, du brauchst erstmal Kerzen. Die Kerzen können auch maximal 1,5 Grad nach oben schieben. Du brauchst die Leute, die das Ganze verteilen. Und du hast mit Sicherheit auch diese Bilder im Kopf, wo du auf einmal die Hänge siehst, die beleuchtet sind. Das ist wirklich auch nur ein ganz, ganz kleines Sandkorn, was wir tun können. Und dann zu der zweiten Frage deines Teiles. Ja, auch da. Wir müssen natürlich aufpassen, dass der Alkohol uns nicht abhaut. Aber auch gerade Rotweine, die einfach ein bisschen kräftiger, ein bisschen fülliger werden, internationale Rebsorten. Das kann bei uns angepflanzt werden. Und da muss natürlich jeder Betrieb für sich entscheiden, für welche Rebsorten stehe ich, wie ist unser Anbau. Weil das finde ich auch immer ja so spannend. Jede Flasche Wein, jede Rebsorte, ein Rebstock, der bei uns wächst und dort steht, den gibt es ja so, dieses Fleckchen Erde, kein zweites Mal auf dieser Welt. Und das ist das sehr, sehr Besondere, dass egal was wir produzieren, egal welche Rebsorte, muss dieses Fleckchen Erde ganz genau angeguckt werden, macht der Standort, Klima und Co. alles in allem Sinn. Und dann müssen wir einfach draußen in der Handarbeit Gas geben und versuchen zu schaffen, dieses eine Fleckchen Erde, was es kein zweites Mal zu kopieren auf dieser Welt gibt, das in die Flasche zu füllen und das nach außen zu tragen.
Harter Cut. Wir bei Manufacturing haben uns entschieden, auch einen mutigen Schritt zu gehen. Und es gibt so viele tolle Weine in Deutschland und Österreich und so viele innovative Winzer. Wir wollen denen eine Bühne geben und haben uns dazu entschlossen, unser Weinsortiment ganz konsequent umzustellen. Juliane, du hast für uns das Konzept geschrieben. Magst du vielleicht einmal skizzieren, wie du an die Sache rangegangen bist und was dir besonders wichtig war?
Jetzt ist es tatsächlich ausgesprochen. Es ist verrückt. Es ist für mich ein ganz, ganz besonderes Projekt, weil du sagtest gerade, dass ihr als Manufaktum uns seht, dass ihr sagt, wir geben euch eine Bühne. Wir erarbeiten das mit einer deutschen Winzerin und erkennen den Wert, das, was hier bei uns vor der Haustür ist. Dafür schon mal tausend Dank. Und als die Anfrage kam, habe ich mich natürlich mit euch beschäftigt und die Werte, für die Manufaktum steht, ob das Langlebigkeit, Bewusstsein ausgewählt und erlebbar ist, da ist es direkt losgegangen in meinem Kopf und hat gesprudelt, weil diese Werte 1:1 übertragbar sind. Und du hast gerade schon gesagt, Fokus auf deutsche Weine, es ist sehr, sehr nah. Dann das Ganze ausgewählt zu betrachten, also wirklich ganz reduziert, weniger ist mehr, auf Positionen, familiengeführte Betriebe, wo man diese Transparenz, diese Wertschöpfungskette, die ich eingangs genannt habe, auch wirklich spiegeln kann. Und das Ganze natürlich ausgewählt und dann erlebbar machen. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zu den 360 Grad, was einfach toll ist. Die Menschen erzählen Geschichten, die Winzerinnen und Winzer erzählen Geschichten mit ihren Produkten, mit ihren Weinen und freuen sich, wenn das Ganze einmal nach außen getragen wird, wieso man an dem Fleck Erde genau so arbeitet. Alle haben Visionen, alle sind mutig und genau da kommen wir dann zum Punkt erlebbar. Das Ganze, das emotionale Produkt Wein am Ende erlebbar zu machen und Geschichten zu erzählen, da schließt sich quasi der Kreis und das macht es einfach ja, sehr emotional auch für mich und umso schöner, dass wir das gemeinsam umsetzen.
Ja, wir freuen uns auch riesig und sind gespannt, wie unsere Kundinnen und Kunden die neuen Weine annehmen. Du hast es gerade gesagt, erlebbar. Wir haben natürlich auch die Chance, die Winzer in die Warenhäuser zu holen, sich vorstellen zu lassen, direkt beim Endkunden. Das hat man, wenn man von weiter her die Weine bezieht, natürlich nicht. Ja, vielleicht nähern wir uns einfach jetzt mal dem Themenfeld bewusster Genuss, warum Weingenuss vielleicht mehr als nur Trinken ist. Du hast es gerade aufgezählt, die Herkunft, das Handwerk, die Leidenschaft der Winzer. Was macht für dich denn einen richtig guten Wein aus?
Einen richtig guten Wein ist immer der, den du aufmachst, ins Glas eingießt und der direkt was mit dir macht. Du riechst rein, du riechst verschiedene Aromen, du nimmst den Wein in den Mund und auf einmal gibt es eine Explosion. Du hast eine Länge, du hast eine Vielschichtigkeit, eine Struktur, eine Eleganz und eine wahnsinnige Saftigkeit. Und dann stellst du das Glas das erste Mal ab und du denkst immer noch über den Wein drüber nach. Und das ist für mich immer sehr, sehr spannend, wenn das ein Wein schafft, dass er einfach im Kopf bleibt und nicht nach dem ersten Schluck verschwindet. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Wein.
Und wie verhält sich das mit Schaumwein oder Sekten?
Tatsächlich relativ ähnlich, weil das Handwerk ist bis zu einem gewissen Punkt das Gleiche. Da geht es dann nur am Ende im Keller, zweite Gärung. Das sind auch ganz viele gleiche Punkte, Weinherstellung und Sektherstellung. Ich finde immer, für eine Sektherstellung braucht man noch einen deutlich längeren Atem, da man auch ganz oft eine längere Holzfasslagerung oder auch viel, viel später degorgiert, weil das ist auch immer ein Punkt. Der Jahrgang 23 ist im Verkauf, der steht bei euch in den Läden. Der Jahrgang 24, den haben wir geerntet, der ist jetzt gerade im Keller und wird küvitiert, auf die Flasche gebracht. Und den Jahrgang 25 haben wir jetzt gerade draußen im Weinberg schon wieder vorbereitet mit dem Rebstock, den Grundstock gelegt. Und da fragen immer ganz viele, und so ist es nämlich auch beim Champagner oder bei der Sektherstellung, woher wisst ihr denn, wie der Wein jetzt dann und dann schmecken wird? Wie küvitiert ihr? Woher wisst ihr, in welche Richtung, in welche Stilistik das geht? Und da kommt nämlich immer die Winzerin oder der Winzer ins Spiel. Ich sage immer, das ist wie, wenn du anfängst, einen Song zu komponieren. Das hat man in sich, ein Gespür, eine Sensorik. Da kommt der Beat noch dazu. Dann baust du das Haus, das Fundament und probierst weiter. Und da kommt einfach die Handschrift und das reine Können der Hersteller, der Herstellerin ins Spiel.
Kannst du vielleicht einen Tipp geben, wie Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht lernen, bewusster Wein einzukaufen?
Und da kommen wir wieder zu einem ganz, ganz großen Punkt: Bewusstsein. Ich entscheide mich bewusst dafür, eine Flasche Wein zu kaufen. Warum mache ich das? Ich möchte vielleicht was Gutes kochen. Ich möchte mit besonderen Menschen an einem besonderen Ort eine besondere Zeit verbringen und sich da einfach mehr Gedanken machen, wo kommt das her? Bewusst genießen und dann schon mit einer Vorstellung in Geschäft zu gehen und sagen, ich habe Lust auf das, was kann man machen, wenn nicht direkt jemand da ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Hebel und da muss man aber auch den Kunden, die Kundin mit in die Verantwortung nehmen, zu hinterfragen und sich dann an den Standorten abholen zu lassen.
Hast du Tipps, worauf man auf Etiketten achten soll? Also vielleicht Hinweise, Ursprungsbezeichnungen?
Tatsächlich ist das Thema Etiketten bei uns in Deutschland auch echt ein großes Ding, weil ganz oft die wichtigen Informationen gar nicht draufstehen. Ne? Natürlich haben wir auf dem Rückenetikett, ob das Ganze vegan ist, wie das bewirtschaftet ist, wie viel Alkohol, wo es herkommt. Aber grundsätzlich auch da ist es ganz wichtig, die Leute im ersten Moment abzuholen und auch da wirklich direkt zu dem Winzer, zu der Winzerin oder in ausgewählten Fachgeschäften, so wie ihr seid, wirklich nochmal nachfragen, wenn man sich unsicher ist. Und ansonsten auch, selbst wenn einem ein Etikett optisch gut gefällt, kann man da auch zugreifen. Und wenn es einem schmeckt, dann weiß man, das war eine richtige Entscheidung. Und wenn nicht, dann geht die Suche einfach weiter. Und da tatsächlich drauf achten und wieder hinterfragen. Etikett an sich ist leider nicht immer ein Kriterium, wo man sagen kann, jetzt habe ich all meine Fragen beantwortet, hier habe ich alle Infos.
Hast du persönlich eine besondere Weinregion oder Rebsorte, die dein Favorit ist oder die auch generell vielleicht gerade in der Branche als Geheimtipp gilt?
Als Geheimtipp glaube ich nicht, aber ich bin tatsächlich auch sehr, sehr Riesling-affin. Riesling ist für mich wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, die Königin der Rebsorte. Riesling ist auf einem ganz langen Zeitraum ganz besonders die Entwicklung in der Flasche. Wir können den Riesling weglegen, wir können den jetzt trinken, der ist da, der hat eine Frische, eine Saftigkeit. Wir können das 5 Jahre weglegen, 10 Jahre, 15 Jahre weglegen und haben eine wahnsinnig spannende Reise in der Flasche und dann im Glas. Und das finde ich einfach so faszinierend, was diese Rebsorte an Facetten Jahr für Jahr schafft.
Ja, das Weglegen von Weißwein ist ja eigentlich gar nicht so typisch. Kennt man eher vom Rotwein. Spannend, auf jeden Fall.
Ja, deshalb jetzt auch für Weißwein. Und zwar startet man am besten mit dem Riesling.
Alkoholfreie Weine und alkoholfreier Sekt ist auch ein großes Thema im Moment, wird immer mehr nachgefragt. Es geht auch so ein bisschen im Einklang mit bewusst genießen, weniger Alkoholkonsum. Wie nimmst du das wahr?
Definitiv. Also auch da ist jetzt kein Trend, wo viele sagen, oh, das kommt jetzt aber unverhofft, das hat jetzt gerade einen Peak. Das ist definitiv auch schon seit Jahren Thema, ist auch zahlenfaktisch bewiesen. Der Alkoholkonsum in Deutschland geht zurück, alkoholfrei nimmt zu. Das ist ganz richtig, das ist ganz wichtig. Und auch da muss man als Produzent, Produzentin mit offenen Augen durch die Welt gehen und Alternativen bieten. Bei uns ist das auch gang und gäbe, einfach ob es Fahrer ist, der bei einer Weinprobe dabei ist, ob es jemand schwanger ist und. Wir wollen einfach, dass die Persönlichkeiten, die Menschen jetzt von uns gesprochen zu uns aufs Weingut kommen. Wir wollen das Ganze erlebbar machen und natürlich müssen wir Alternativen außer jedes Mal einen Schluck Wasser anbieten. Und das ist auch gut so, dass da ein Bewusstsein herrscht und das ist auch richtig so und das ist definitiv Fakt und wird auch immer mehr.
Ja, ich glaube, so finden viele individuelle Menschen, die wir nun mal sind in der Gesellschaft, auch als Gruppe zusammen und haben irgendwie ein tolles Erlebnis, finden so einen rundum gelungenen Weinabend. Deswegen finde ich die alkoholfreien Weine ziemlich spannend. Liebe Juliane, das war ein unglaublich spannender Einblick heute in die neue Generation des deutschen Weinbaus. Wir haben von dir gelernt, dass guter Wein nicht nur mit Handwerk überzeugt, sondern mit viel Herz und einer klaren Version entstehen muss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank.
Gerne. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mehr über hochwertige regionale Weine und Schaumweine zu erfahren, die lade ich herzlich an, sich in unserem neuen Manufaktum Weinsortiment umzuschauen. Zu finden in allen Warenhäusern und in unserem Online-Shop. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bleiben Sie neugierig, probieren Sie neue Weine und bleiben Sie bewusst.